Ja, schön euch so vollflächig zu sehen. Na gut, die Sache. Ich habe heute Morgen ein, lass mich so sagen, die Lieder, die wir jetzt gesungen haben, da ging es ganz viel um Gnade und um Erlösung. Da ging es darum, dass Gott für uns was getan hat und dass wir uns freuen, dass wir von Gott so viel bekommen haben. So, in der Predigt wird es heute Morgen so ein bisschen eine andere, nicht eine andere Richtung gehen, aber so einen anderen Teil unseres Lebens als Christen beleuchten. Und wer seine Bibel dabei hat oder ein Handy hat, was er benutzen kann, den lade ich ein, mit mir das Markus-Evangelium aufzuschlagen und dort das Kapitel 10 und die Verse 35 bis 45 lesen wir zusammen. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete: Was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm: Lass in deinem Reich einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten: Wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die diese Plätze bestimmt sind. Als die 10 anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es aber nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Vater, und ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken, dass du deine Jünger damals gelehrt hast und dass du durch das, was sie damals gelernt haben, auch uns heute lehren möchtest. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du zu uns redest, und bitte ich um offene Herzen, damit wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. So wie es in dieser Geschichte heute Morgen zwei Teile gegeben hat, so möchte auch ich meine Predigt in zwei Teile teilen. Und zunächst geht es um Jakobus und Johannes. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ob du jemand bist, der lieber in der zweiten Reihe sitzt, der lieber nicht so sichtbar ist. Ob du jetzt sagst: Mensch, da vorne auf der Bühne stehen, das wäre auch mal was. Oder ob du sagst: Oh, bin froh, dass ich da unten sitzen kann und dass ich keine Verantwortung haben muss. Die zwei, Jakobus und Johannes, die waren definitiv von dieser Sorte, die vorne stehen wollten. Jesus hat ihnen einen Spitznamen gegeben: die Donnersöhne. Ich weiß nicht, was für ein Bild du von Johannes hast. Wenn du den so in der Kunst siehst, wie der dargestellt wird, meistens so als Jüngling mit wallendem blonden Haar, vielleicht so mit ein bisschen softeren Gesichtszügen, sodass manche schon sagen: Ah, vielleicht war das gar nicht Johannes, sondern irgendeine Frau, die da an der Brust Jesu lag und was weiß ich, was da alles spekuliert wird. So Jesus und Johannes mit einer besonderen Beziehung und Johannes so ein bisschen der Softie. Aber wisst ihr was? Ich glaube persönlich, Johannes war ganz anders drauf. Er hat von Jesus den Namen Donnersohn bekommen und Jakobus, sein Bruder. Also die beiden, die hatten schon so ein, heute würde man sagen, das waren Alpha-Tiere. So, und sie gehörten nicht nur zu den 12 Jüngern, sondern sie gehörten innerhalb der Jünger zum inneren Kern, zum Inner Circle, wie man heute auf Deutsch sagt. So, die beiden, die waren dabei, wenn Jesus ganz besondere Dinge gemacht hat. Ein Kapitel vorher, im Kapitel 9, da nimmt Jesus drei von seinen Jüngern mit auf den Berg und dort verändert sich Jesus plötzlich. der Berg der Verklärung. Vielleicht hast du die Geschichte schon mal gelesen. Moses und Elia begegnen ihn und so. So, und nun, wen nimmt er mit? Er nimmt Petrus mit, er nimmt Johannes mit und er nimmt Jakobus mit. Wir sehen immer wieder, wenn es irgendwas Besonderes gab, die drei, die waren irgendwie so innerhalb dieser 12 der engere Kern. Und nun logisch, die zwei, die hatten jetzt eben auch ein entsprechendes, ein Drang, da vielleicht auch was draus zu machen. Es gibt eine Parallelstelle zu unserem Text, den wir heute gelesen haben, in Matthäus 20. Da ist noch eine dritte Person involviert, die heißt Salome. Und das ist die Mutter von Jakobus und Johannes. Und ich habe so den einen oder anderen Kommentar gelesen und da heißt es denn, dass Jakobus und Johannes die Salome quasi vorgeschickt haben. Also ich glaube das ehrlich nicht. Wenn du zum inneren Kreis der Jünger gehörst, dann schickst du nicht deine Mutter vor. Ich glaube persönlich, das war andersrum, aber ist im Prinzip auch egal, von wem die Idee ausging. Jedenfalls, sie kommen zu Jesus und sie haben ein Anliegen. Also ich wollte nur sagen, die Fenster hier sind noch offen, falls ihr die noch zumachen wollt. Ich habe jetzt auch ein Anliegen, damit die Leute ihre Jacke wieder ausziehen können. Die zwei und vielleicht wir auch, wenn wir daran denken, dass hier man links und rechts von Jesus sitzen will, wir denken an Ehre. Das ist eine Ehre, neben Jesus zu sitzen, oder wir denken an Einfluss oder was auch immer. Als Jesus diese Frage gestellt wird, denkt Jesus an was ganz anderes. Und da merken wir schon, um was es in diesem Abschnitt eigentlich geht. Und ich möchte euch mal die Frage stellen, dieser besondere Platz, an dem Johannes und Jakobus sitzen wollen. Gut, jetzt kannst du sagen, ja, neben Jesus ist immer ein besonderer Platz, aber dieser besondere Platz, den Jesus hat, wenn du dir vorstellst, da ist eine große Tafel, da sitzt Jesus nicht irgendwo, sondern er sitzt am Ehrenplatz. Und die Frage ist, warum hat Jesus diesen besonderen Platz? Warum sitzt Jesus auf diesem besonderen Platz? Lass uns mal ganz kurz ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, aber wer gut aufgepasst hat, als ich den Text vorgelesen habe, der kann sich das schon denken. Ich möchte euch dazu einen Bibeltext vorlesen aus dem Philipperbrief, wo das, glaube ich, ganz gut erklärt wird. Philipper Kapitel 2, die Verse 6 bis 9. Da ist von Jesus die Rede. Er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Jesus hat diesen Platz, weil er bereit war, ganz runter zu gehen. Jesus sitzt ganz oben, weil er bereit war, in die Tiefe zu gehen. Hat der Platz, den wir im Himmel bekommen, irgendwas mit Leiden zu tun? Es hört sich fast so an, wo Jesus sagt, na, also wenn ihr neben mir sitzen wollt, dann müsst ihr schon dafür leiden. Ich weiß nicht, ob das so gemeint ist, aber es ist im Prinzip auch nicht wirklich entscheidend, ob diese Plätze, die Rangfolge irgendwas damit zu tun hat. Aber auch hier merken wir, die Donnersöhne denken an Ansehen, denken an Einfluss, denken vielleicht an Macht und Jesus denkt an Opfer. Wir denken an Herrlichkeit, Jesus denkt an Dienst. Und das ist das, glaube ich, was dieser Text uns neu nahebringen möchte heute Morgen. Und ich hoffe, dass das einen Platz in unseren Herzen findet. Lass mich vorher noch einen anderen Gedanken kurz anführen. Ich habe mir gedacht, jetzt sagt Jesus, naja, ich kann die Plätze gar nicht vergeben. Hätte ja ich auch gleich sagen können, oder? Ja, sagen Leute, falsche Adresse, da müssen wir nicht zu mir gehen. Ich schätze mal, dass es der Vater ist. Also kann mir jetzt nichts anderes vorstellen. Er sagt nicht, wer die vergibt. Oder er sagt, also da gibt es ein Bewerberverfahren. wie bei den Bauplätzen, so Windhundverfahren, okay, wenn du der Schnellste bist, dann bekommst du den. Oder es gibt ein Punktesystem, wie bei der Green Card in Amerika oder sonst irgendwo. Jesus sagte, ich kann die Plätze gar nicht vergeben, aber er lässt es nicht dabei, weil er gibt auch deswegen eine Antwort, weil er seinen Jüngern was beibringen möchte. Er wollte seinen Jüngern was lehren. Und das können wir heute auch lernen. Und das ist mein Wunsch für heute Morgen. Ich möchte dir eine Frage stellen. Die beiden Jünger, die kamen zu Jesus und Jesus hat sie gefragt, was wollt ihr? Und ich möchte dir heute dieselbe Frage stellen. Was willst du? Könnt ihr jetzt fragen, warum bist du heute Morgen gekommen? Aber mir geht es nicht um heute Morgen, mir geht es so um deine grundsätzliche Haltung im Leben. Was willst du? Was möchtest du? Möchtest du in den Himmel kommen? Möchtest du ein schönes Leben haben? Möchtest du überfließenden Segen? Möchtest du, dass alle deine Probleme sich auflösen? Möchtest du gesund sein? Wir könnten jetzt alle möglichen Dinge anführen und ihr merkt schon, das sind eigentlich nicht schlechte Dinge. Und deswegen möchte ich dir auch sagen, das, was auch immer du dir jetzt wünschst, oder nicht jetzt gerade, aber so was das Ziel ist in deinem Leben, es kann sein, dass du das alles bekommst. Es kann sein, also das mit dem ewigen Leben, da würde ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, dann verspreche ich dir das, das bekommst du auf jeden Fall. Bei den anderen Dingen, das kann ich dir nicht versprechen. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob das so funktionieren wird, ob das mit den Segnungen funktioniert, ob du gesund bleiben wirst, ob alles in deinem Leben super geht, ob du den Hochweg der Herrlichkeit wandelst, ob du immer Lob und Dank, alles ist gut erleben wirst in deinem Leben oder ob du den Kelch trinken musst, den Jesus, Johannes und Jakobus trinken mussten oder ob du in dieses Wasser untergetaucht wirst, das ihnen nicht gefallen hat und das vermutlich dir nicht gefallen wird. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Jesus wusste es. Wir haben keine Ahnung, wie gut, wie schlecht, wie schwierig oder wie einfach unser Leben sein wird, aber Jesus wusste es. Er wusste ganz genau, was ihn erwartet. In diesem Evangelium sagt er das seinen Jüngern immer wieder. Er sagt es ihnen dreimal und er sagt, ich werde nach Jerusalem gehen und dort wird das und das alles passieren. Ich denke, wir kennen die Geschichte. Und trotzdem ist Jesus irgendwie so gelassen. Trotzdem geht Jesus so ruhig irgendwie in diese Situation rein. Und ich glaube persönlich, dass Jesus diese Gelassenheit hatte, das hatte damit zu tun, dass er was im Blick hatte. Warum konnte Jesus diesen Weg gehen und wissen, dass es richtig ist? Er dachte an dich und an mich. Jesus ist diesen Weg nicht deswegen gegangen, weil er so schön war oder weil er gesagt hat, ich möchte Segen haben oder ich möchte ein schönes Leben haben und ich weiß, ja, das bisschen Leiden, aber in der Ewigkeit werde ich die Herrlichkeit haben. Jesus, ich bin fest davon überzeugt, über die Motive Jesu wird uns wenig ausgesagt in der Bibel, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus einen Hauptgrund hatte, weshalb er diesen Weg ging, nämlich weil er die Ewigkeit nicht ohne uns verbringen wollte. Gott hat den Menschen gemacht, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das, was uns allen droht, ist, dass wir die Ewigkeit eben nicht in Gemeinschaft mit Gott verbringen, sondern, wenn du so willst, in der Hölle. Und das ist das, was Jesus auf gar keinen Fall wollte. Und um das zu vermeiden, war er bereit, jeden Preis zu zahlen. Ich sehe das immer mal wieder in so Filmen. Ich erlebe es, Gott sei Dank würde ich jetzt mal sagen, kaum in meinem eigenen Leben, dass jemand zu dem anderen sagt, egal was es kostet. Kennst du diesen Satz? Und ich denke mir immer, Leute, ehrlich? Das glaubt dir niemand. Also ich glaube dir es nicht. Egal was es kostet? So ein Quatsch. Niemand von uns ist bereit, irgendwas zu tun, egal was es kostet. Es gibt immer einen Preis, wo du sagst, aber jetzt ist genug. Aber Jesus sagte, egal was es kostet. Und es hat ihn alles gekostet. Und er wusste, das ist nicht ein Konjunktiv, ein hypothetischer. Er wusste, es ist noch nicht mal ein Konjunktiv Irreales, wir haben uns da kürzlich mal drüber unterhalten hier in der Familie, sondern es ist ein Konjunktiv Hyperreales. Er wusste ganz genau, das ist nicht irgendwas, was vielleicht passieren wird, sondern das wird ganz sicher so kommen. Er ist sehenden Auges, in, wenn du so willst, in sein Verderben gegangen, in sein Leiden hinein. Und nicht um gesegnet zu werden, sondern um uns zu retten. Weil es der einzige Weg war, um uns zu retten. Und jetzt kommen wir zu den anderen 10 Jüngern. Vielleicht, ich weiß nicht, ob sie versucht haben, das geheim zu halten, aber vielleicht hast du dir auch gedacht, es kommt einfach alles raus, oder? Es bleibt nicht verborgen. Die 10 haben das mitbekommen, was die 2 da abgezogen haben. Und als die anderen 10 das mitbekommen, da waren sie not amused. Die fanden das gar nicht so toll. Und ich habe mir gedacht, warum haben die sich aufgeregt? Und ich kann mir so vorstellen, wie einer dieser 10 zu den beiden hingeht und sagt, euch geht's doch nur darum, einen Vorteil zu bekommen. Und dann stelle ich mir vor, wie Johannes zu ihm sagt, ja, und wenn es dir egal wäre, würdest du dich hier aufregen. Wenn dir egal wäre, dass ich einen Vorteil habe, den du nicht hast, dann wäre es dir egal. So, das, worüber sich die 10 aufgeregt haben, zeigt uns, dass die eigentlich, naja, vielleicht nicht genau dasselbe wollten, aber sie waren auch, ja, hör mal, wenn die da, also das ist doch eine Frechheit, vielleicht wollte ich da sitzen, jetzt fragt er nach und so. So, wir merken schon, wir können uns wunderbar über Dinge aufregen, wo, naja, also mindestens 3 Finger wieder auf uns zurückzeigen. Und so wie ich vorher gesagt habe, niemand ist bereit, jeden Preis zu zahlen, so würde ich mich jetzt mal zu der Aussage versteigen, niemand von uns ist frei von Eigennutz. Also ich glaube persönlich, egal was wir tun, wir können immer sagen, ja, ich tue das fürs Allgemeinwohl oder ich tue das aus Liebe zu Jesus oder was weiß ich was. Es ist immer auch so dieses mit dabei, ja, und da kommt auch was zurück. Ich werde auch gesegnet und das ist auch in Ordnung so. Also Jesus redet ja nicht umsonst über Belohnung und über ewiges Leben und über das, was wir bekommen. Und als die Jünger zu ihm kommen und sagen, Herr, wir haben alles aufgegeben, dann sagt er, ja, ihr habt alles aufgegeben, aber ihr werdet es 100-fach zurückbekommen. Das ist okay. Wir dürfen daran denken. Das ist menschlich. So hat uns Gott gestrickt. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, es ist einfach schwierig, wenn man nicht dazugehört. Bei den 10, da war einer dabei, der auf dem Berg der Verklärung mit dabei war, der Petrus. Petrus ist normalerweise ja immer der gewesen, der vorne wegging und der die große Klappe hatte. Vielleicht hat er sich an der Stelle ein bisschen zurückgehalten, weil er sich gedacht hat, oh, die können Jesus schon fragen, am Ende werde doch ich neben Jesus sitzen. Weiß ich nicht, aber immerhin war Petrus einer, der bei der besonderen Aktion da dabei war. Aber die anderen 9, die könnten jetzt so ihre Felle davonschwimmen sehen und sagen, also hör mal, das geht hier in eine vollkommen falsche Richtung. Ich habe da auch alles aufgegeben. Denkt an den Matthäus. Wir in unserem Hauskreis, wir gucken gerade The Chosen an. Und dieser Matthäus, der sitzt da am Zoll und er hat ein gutes Leben und er hat feine Kleider. Gut, er ist sozial jetzt nicht so gut vernetzt und so, aber er ist bereit, alles aufzugeben. Sein sicheres Einkommen und sein Ansehen bei den Römern und seine persönliche Leibwache und was weiß ich was. Und er ist bereit, Jesus nachzufolgen. Und jetzt sowas. So, wir hätten gerne, also es ist jetzt, jeder von uns ist irgendwie anders und vielleicht fühlst du dich oder findest du dich im einen oder anderen eher wieder als im anderen, aber wir würden gerne mitreden. Wir würden gern gefragt werden. Wir würden gern mitentscheiden dürfen oder Einfluss haben. Irgendwie, ich erlebe das immer wieder, wenn Dinge sich ändern und also ich bin bei uns im Verband zuständig für Vereinsangelegenheiten und deswegen, wenn irgendwo ein Vorstand neu gewählt wird oder Verein umstrukturiert wird oder so, dann kommen die Dinge meistens zu mir. Und dann stellst du schon fest, da gibt es Leute, die das schon 40 Jahre gemacht haben und jetzt gibt es eine Änderung. Und dann ist der Verein, wo man immer gesagt hat, ja, der ist für uns nicht wichtig, der ist dann plötzlich sehr wichtig, weil man da noch Einfluss hat und so. Ich möchte jetzt auch niemandem irgendwie was Falsches unterstellen, aber ihr merkt vielleicht, dass in eurem Herzen auch sowas ist. Da passieren Dinge und ich werde nicht gefragt oder ich kann nicht mitentscheiden oder so oder ich hätte gern irgendwie mehr Einfluss, hätte gern mehr zu sagen oder ich möchte wenigstens, dass die Dinge am Ende so werden, wie sie mir gefallen. Und ich möchte mich jetzt nicht als das super tolle Beispiel hinstellen, aber ich muss euch so eine kleine Geschichte aus unserer Bauzeit hier erzählen. Manche, die kommen hier rein und sagen, boah, richtig schön. Und manche kommen hier rein und sagen, das hätte ich aber anders gemacht. Und wisst ihr was? Ich hätte vieles anders gemacht. Und ich sehe manche Dinge und sage, okay, gefällt mir jetzt nicht so, aber ist offensichtlich schön. Also, ich sage mir, mein Geschmack ist vielleicht nicht der beste, aber es haben Leute entschieden, die vermutlich mehr Ahnung, mehr Geschmack haben als ich und ich kann damit leben. Und wenn es um irgendwas ging hier, Boden oder Einrichtung oder sowas, da habe ich mir gesagt, Wolfgang, halt dich zurück. Das entscheiden Leute und am Ende gefällt es dir vielleicht oder auch nicht. Aber es ist nicht wichtig. Aber wisst ihr, das ist nicht so einfach. Und da wirst du gefragt, ja Wolfgang, warum habt ihr das denn so gemacht? Und ich kann jetzt immer sagen, ach, das Weib oder die Weiber oder wie auch immer, ich habe damit nichts zu tun. Hat ja dann auch gewisse Vorteile, aber wisst ihr, wir wollen Einfluss haben. Wir möchten gerne, im Angelsächsischen sagt, to call the shots. Ich möchte gern sagen, wo es lang geht. Oder wenigstens ein bisschen Einfluss haben oder eben dafür sorgen, dass die Dinge richtig laufen. Und im schlimmsten Fall wollen wir nicht ein bisschen Einfluss, sondern wir wollen Macht. Und ich glaube, es gibt zurzeit genügend Situationen, die wir in den Medien mitbekommen. Ich gehe jetzt mal ganz von uns weg, weil bei uns gibt es diese Machtspielchen natürlich nicht. In eurem privaten Leben, in der Familie, am Arbeitsplatz, da kennt ihr sowas alles nicht und in der Gemeinde natürlich auch nicht. Aber in der Weltpolitik und in der Wirtschaft und so, da sehen wir das immer wieder, wo du dich manchmal fragst, um was geht es dir eigentlich? Geht es hier nicht nur um Macht? Geht es hier nicht nur darum, dem anderen zu zeigen, hör mal, ich Chef, du Vize oder vielleicht noch weiter unten. Und Jesus stellt im Gespräch mit den Jüngern mal wieder alles auf den Kopf. Das sagt Jesus doch tatsächlich, also wer herrschen will, wer oben sitzen will, wer groß sein will, der soll dienen. Jesus, herrschen ist das Gegenteil von dienen. Wenn ich Chef sein will, dann will ich Chef sein, damit ich nicht dienen muss, sondern dass mir gedient wird. Und Jesus sagt, nee, bei euch soll es nicht so sein. Bei euch soll es eben genau nicht so laufen. Wer groß sein will, der soll dienen. Wer vorne dran sein will, der soll sich zum Sklaven für alle machen. Und das krasse Beispiel, was uns Jesus zeigt, ist die Fußwaschung im Johannesevangelium, wo Jesus, der Meister, der Chef, der Allmächtige, wenn du so willst, seinen Jüngern die Füße wäscht, was eigentlich die Arbeit vom niedersten Sklaven war. Und dass das Jesus wichtig war, das sehen wir, wenn wir gucken, wie das in den Evangelien aussieht. Wir haben es gerade in Markus gesehen. Im Markus-Evangelium gibt es das noch an einer anderen Stelle, wo Jesus das nochmal wiederholt. Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus es auch an zwei unterschiedlichen Stellen, Matthäus 20 und Matthäus 23. Im Lukas-Evangelium gibt es sogar drei Stellen, wo Jesus das sagt. Lukas 9, Lukas 14 und Lukas 18. Ihr müsst heute Nachmittag viel nachlesen und ich sage euch nicht, welche Verse es sind. Ich bin heute gemein, gell? Ja. Und im Johannesevangelium, das habe ich euch gerade gesagt, da gibt es ein ganzes Kapitel fast, einen ganzen Abschnitt über diese Fußwaschung, wo Jesus seine Jünger ausgiebig darüber lehrt. Und deswegen finde ich das schön, dass in unserer Ecclesia-ID, also in unserem Selbstverständnis, wie wir uns als Verband aufgestellt haben, da werden so verschiedene Dinge geregelt und da ist auch was gesagt über unser Leitungsverständnis. Und da steht dieser wunderschöne Satz drin, dass unser generelles Leitungsverständnis ist eine dienende Leitung. Der Leiter ist eben nicht derjenige, der sich dienen lässt, der Macht hat und der diese Macht ausübt. Und das ist mir persönlich auch wichtig als Pastor hier in dieser Gemeinde, dass das nicht nur bei mir persönlich so ist, und wenn du da was anderes feststellst, darfst du mich gern damit konfrontieren, aber dass unsere Jugendleiter, unsere Lobpreisleiter, unsere Kleingruppenleiter, unsere Rangerleiter, unsere Kindergottesdienstleiter, unsere Zielgruppenleiter, unsere Dienstteamleiter und wo auch immer es Leitung in unserer Gemeinde gibt, dass die eben keine Machtposition haben. Diese Leitungspositionen sind nicht Machtpositionen, sondern sie sind eine Funktion. Sie sind ein Dienst, um Dinge zu erreichen. Nämlich Jesus zu verherrlichen, Reich Gottes, Gemeinde zu bauen, Menschen zu fördern, Menschen zu unterstützen, Menschen zu schützen, Menschen, wie auch immer, du kannst jetzt ganz, ganz viele Dinge sehen und anführen. Aber das ist das Ziel, warum wir Menschen in solche Positionen einsetzen. Nicht, damit sie sich verwirklichen können und damit sie ihren Dienstbereich so ausbauen können, dass es ihnen gefällt und damit sie cool dastehen und sowas. Das passiert vielleicht auch. Also ich hoffe, dass ihr eure Leiter, wo auch immer, dass ihr die positiv wahrnehmt, dass ihr sagt, boah, wir haben aber auch einen coolen Hauskreisleiter oder unser Rangerleiter, der ist echt super, oder mein Teamleiter oder wie auch immer. Und dass ihr sagt, die machen einen richtig guten Job und dass ihr sie in hohem Ansehen haltet und dass ihr die vielleicht auch cool findet oder wie auch immer. Und dass ihr vielleicht auch sagt, ja, das würde ich auch gern. Also nicht jetzt, weil ich auch Macht haben will, sondern ich finde es einfach cool. Jemand hat mal gesagt, wenn du als Leiter immer nur darüber redest, wie schwer dein Dienst ist und wie viel du zu tun hast und wie anstrengend es ist, damit die Leute Mitleid mit dir haben, dann wird es dazu führen, dass die Leute sagen, oh, hör mal, schön, dass du das machst, aber nichts für mich. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Aber ich würde jetzt nochmal Satz sagen, wo ich mich weit aus dem Fenster lehne. Aber ich würde mal sagen, im Reich Gottes gibt es keinen Platz für Selbstverwirklichung. Ich hoffe, dass das jetzt deine Entscheidung für Jesus nicht auf den Kopf stellt und du sagst, ja, wenn ich das mal vorher gewusst hätte, dann ja. Jesus nachzufolgen kann schön sein. Und ich hoffe, dass es für jeden von euch schön ist und dass ihr das so empfindet. Aber das ist nicht Sinn und Ziel. Jetzt kommt der schwere Teil dieser Predigt. Vielleicht fandst du die ganze Predigt jetzt schon schwer, aber jetzt wird es richtig schwierig. Weil normalerweise suche ich am Ende der Predigt immer so nach einem Grund, warum ihr das alles umsetzen solltet, was ich euch jetzt gesagt habe. Und typischerweise ist es, wenn du dich an Gottes Gebote hältst, dann wirst du gesegnet. Oder? Kennt ihr jetzt schon von mir. Und das ist ja auch so. Und das ist ja auch die Verheißung, die uns Gott gegeben hat. Aber dann habe ich mich daran erinnert, wie Jesus mit seinen Jüngern geredet hat und wie Jesus Menschen angeworben hat. Ich habe da schon gepredigt drüber, vielleicht erinnert ihr euch daran. Also Jesus hat irgendwie ein ganz seltsames Marketingkonzept, oder? Der sagt zu seinen Leuten, folgt mir nach. Ich kann euch einiges versprechen. Ihr werdet gehasst werden von allen Leuten, die werden euch ins Gefängnis werfen, eure Familie wird sich gegen euch wenden und eure Arbeitsbedingungen, ja genau, ich würde es mal so beschreiben, ihr seid ein Schaf und um euch rum sind lauter Wölfe. Wäre das was du gern hättest? Ich denke mir manchmal, Jesus, so wirbt man doch keine Nachfolger an. Und Jesus sagt, doch, genau so wirbt man Nachfolger an, weil Jesus eben ein ganz anderes Ziel hat. Und ich habe mich da in früheren Jahren schon mit Evangelisten unterhalten, die auch in der Ulmer Gemeinde waren, möchte da keine Namen nennen, aber grundsätzlich so, und hab mal auch die Frage gestellt, ist es eigentlich richtig, wie wir evangelisieren, dass wir den Leuten sagen, komm zu Jesus und alles wird super und Jesus freut sich so, wenn du kommst. Ja, ist auch richtig. Aber Jesus hat eben nicht nur die guten Dinge uns gesagt und hat gesagt, du wirst gesegnet und du wirst reich und gesund und du wirst, ewiges Leben bekommst du auch noch. Jesus hat ganz klar gesagt, was es kosten wird. Und er hat irgendwann mal gesagt, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und ich sage das immer wieder und ich muss das einfach immer wieder sagen. Für uns ist das so eine Redensart geworden, aber sein Kreuz auf sich zu nehmen heißt, wenn du nicht bereit bist, für Jesus zu sterben, dann sagt Jesus, dann hast du mich nicht verdient. Und das ist echt hart. Wenn Jesus heute vor dir stehen würde und würde dir in die Augen schauen und würde dir sagen, Fritz, ich hoffe kein Fritz ist da, Fritz, bist du bereit für mich zu sterben? Bist du bereit, deine Familie für mich zu opfern? Bist du bereit, Leiden auf sich zu nehmen, körperliche Schmerzen zu ertragen für mich? Ich weiß nicht, wer von uns so wie die zwei Donnersöhne sagen würden, ja klar. Ich weiß auch nicht, ob die nachgedacht haben oder ob die gesagt haben, okay, die richtige Antwort, um die Plätze zu bekommen, ist jetzt, natürlich muss ich ja sagen. Aber ich glaube persönlich, die haben das wirklich so gesehen. Und als Petrus von Jesus gesagt wird, ihr werdet mich alle verlassen, da sagt Petrus, jetzt sage ich mal so, die Donnersöhne vielleicht, aber ich nicht. Und kurze Zeit später passiert genau das, was Jesus ihm gesagt hat, nämlich, dass Petrus Angst hatte um sein Leben und sich verflucht hat und gesagt hat, ich will verflucht sein, wenn ich den Typen kenne. Und hinterher wird ihm klar, was er gemacht hat. Und ich glaube persönlich, wir sind kein Stück besser. Niemand von uns. Und deswegen, wenn Jesus sagt, du musst bereit sein zu leiden für mich und du sagst, Jesus, so weit bin ich noch nicht, dann würde ich persönlich sagen, Jesus sagt, okay, ich bin mit dir auf dem Weg, geh einfach weiter. Und damit möchte ich uns eigentlich so den Sack zubinden an dieser Stelle. Wenn du ihm nachfolgen möchtest, wenn du ihm ähnlich werden möchtest, du musst nicht am Ziel schon angekommen sein, aber dann fang an, dich etwas weniger wichtig zu nehmen und andere etwas wichtiger. Und ich glaube, wenn wir diesen Weg konsequent weitergehen und wenn wir anfangen, uns von unserem Ego zu lösen und die Dinge so zu sehen, wie Jesus sie sieht, dann werden wir ihm ähnlicher werden. Und jetzt kommt doch noch was, ist mir am Schluss dann aufgefallen, wo ich doch noch eine kleine Motivation für euch habe. Stellt euch mal vor, alle in unserer Gemeinde machen das. Jeder denkt an den anderen. Jeder stellt den anderen höher als sich selber. Wisst ihr, was wir dann haben? Dann haben wir den Himmel auf Erden. Abgesehen von äußeren Einflüssen, auf die wir vielleicht keinen Einfluss haben. Aber es ist mein Wunsch für mich und für euch, dass wir gemeinsam uns auf diesen Weg machen und uns selber ein bisschen weniger wichtig nehmen und die Anliegen der anderen höher stellen. Und ich weiß nicht, wie weit du bist. Ich bin bei weitem noch nicht am Ziel, aber ich weiß, das ist der Weg. Und es gibt keinen anderen, wenn du Jesus nachfolgen willst. Diesen Weg, den die Donnersöhne gehen wollten, den gibt es nicht. Du kannst nicht Jesus nachfolgen und dein eigenes Reich bauen, auf deinen eigenen Vorteil schauen. Es funktioniert nicht. Jesus nachzufolgen heißt, seinen Weg zu gehen, Dinge so zu machen, wie er das tut. Und er hat es uns ganz, ganz anders vorgelebt. Und ich wünsche mir, dass das ganz, ganz tief in uns eindringt und dass das unsere DNS wird und dass Gott uns da umgestalten kann und dass unser egozentrisches egozentrischer Mensch, die Bibel redet von Fleisch, vielleicht liest du das nächste Mal in der Richtung, dass das einfach immer weniger wird und dass diese Liebe, die Jesus zu uns hatte, dass die unser Leben mehr und mehr bestimmt. Amen. Ich bete nochmal. Vater, ich danke dir, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du bereit warst, dein Kostbarstes zu geben für uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen, der so unbeschreibliches Leiden mit sich gebracht hat. Und du hast es deswegen getan, Herr, weil du uns geliebt hast. Und dir war klar, Herr, dass viele Menschen dieses Angebot nicht annehmen werden, dass sie dich ins Gesicht spucken werden, dass viele Menschen sich trotzdem von dir abwenden werden. Und du warst trotzdem bereit, es zu tun. Du bist auch heute noch bereit, es zu tun. Du bist bereit, Menschen nachzugehen, obwohl sie es nicht verdient haben. Du bist bereit, Menschen zu vergeben, obwohl du weißt, dass sie denselben Fehler wieder begehen werden. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du mir hilfst, dir ähnlicher zu werden an dem Punkt. Die Menschen mit deinen Augen zu sehen, deine Liebe zu haben, weniger an mich zu denken, mehr an andere zu denken. Und du weißt, Herr, wie schwer mir das fällt, wie schwer uns das fällt. Aber ich danke dir, Herr, dass du mit uns zu deinem Ziel kommen wirst. Wir möchten dich verherrlichen mit unserem Leben. Wir möchten, Herr, dass du gesehen wirst und dass Menschen, wenn sie uns anschauen, uns persönlich und uns als Gemeinde, dass sie sagen, ich sehe hier ein Stück von Jesus. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du uns hilfst, dass es mehr und mehr so wird. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.